Also ich finde es ja erstaunlich, dass wir uns noch nicht verloren haben.
Ihr lieben Leute, wir gehen noch wegen jedem kleinen Wehwehchen, gehen wir zu irgendeinem Spezialisten, zu einem Arzt, sei es irgendwie, weiß ich, das Knie tut weh und die Schulter ist verrenkt, gehen wir zum Osteopathen, holen uns überall Unterstützung. Und warum denn nicht bei dem komplexesten Thema der Menschheit, was die meisten nicht hinkriegen, ist Beziehung. Weil das ist unser Fundament.
Ja,
also
ja.
Und ich finde, das muss sich jedes Paar, vor allem jede Familie, wirklich vor Augen führen. Wenn die Beziehung nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts mehr. Also die gesamte Farm, alles, was wir uns hier aufgebaut haben, bedeutet dann nichts mehr in dem Moment, wenn die Beziehung nicht funktioniert. Das ist das Fundament von allem. Und deswegen, warum nicht das wirklich an die oberste Priorität setzen und zu sagen, ich gebe alles, ich gehe zum Therapeuten, ich gehe zum Coach und ich finde auch jede Beziehung, jedes Paar, was sich trennt, bevor es eine Paartherapie gemacht hat, das finde ich geht nicht. Wir haben eine Verantwortung als Eltern unserem Kind gegenüber, uns selbst als Paar gegenüber, als Liebespaar gegenüber, zu sagen, ich versuche alles, damit das funktioniert.
Ja. Willkommen zu Remember Who You Are. Ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter mit unserem Portugal Review Podcast, wie es uns geht, wo wir jetzt gerade stehen. Teil 2. Wir haben uns entschieden, dass wir das Ganze doch aufteilen in zwei Teile, damit ihr so ein bisschen häppchenweise bekommt quasi. Wir machen aber tatsächlich direkt geschmeidig weiter. Wir haben keine Pause gemacht hier. Wir haben nämlich den letzten Podcast aufgehört mit einer Initiativenfrage von dir, Marcel, und zwar, was wir denn sehr in Deutschland vermissen. Und jetzt starten wir direkt rein, was man hier Tolles, also unsere Top 5, was man hier in Portugal haben kann, was man in Deutschland nicht haben kann. Ja, kannst ja direkt mal reinstarten. Was ist hier so geil in Portugal?
Also die Strände an der Westalgarve. Wir reden nicht von Algarve, ja. Das ist uns auch mal wichtig. Wo wohnt ihr denn? An der Algarve? Nee, wir wohnen nicht an der Algarve.
Genau, nicht an der Südalgarve.
Wir wohnen an der Westalgarve.
An der Westalgarve.
Wirklich ein anderer Vibe von den Leuten, die hier sind.
Ist ein anderes Game,
ist nicht weit entfernt, je nachdem, wo man hinfährt. Der kürzeste Weg ist nach Lagos, ist dann schon Südalgarve, aber nicht genau. Und hier in der Westalgarve ist ja auch ein großer Nationalpark, 70 Kilometer lang, Costa Vicentina.
Ich wird fleißig durchgewandert.
Genau.
Ich habe wieder einige Wanderer gesehen die letzten Tage.
Ist
die beste
nur
Wanderzeit jetzt übrigens, jetzt im Frühjahr.
Ja. Geht aber noch los. Genau, Fisherman's Trail, hat man vielleicht schon mal gelesen, also kann ich echt nur empfehlen, ist wahnsinnig schön.
Ja, ist der verkannte Jakobsweg.
Stimmt.
Ja, ist jetzt ganz hoch im Kommen. Fisherman's Trail, ja. Also für alle Wanderfreunde da draußen.
Richtig cool, genau.
Könnt ihr mal bei uns vorbeischauen.
Genau. Also, das ist einzigartig, finde ich. Also, gerade mal, wenn einem wichtig ist, unberührte Natur. Selbst im Sommer Strände, die eigentlich noch okay voll sind, bis gar nicht voll. Man kriegt immer leere Strände, wenn du sagst, ich fahre jetzt hier 10 Minuten über den Feldweg, dann bist du am leeren Strand. Was für manche auch wünschenswert ist und richtig cool. Auch dasselbe bezieht sich auf Surfen. Für Leute, die Bock auf Surfen haben, ist Arifana zur Peak Season voll. Aber es ist ein guter Vibe. Es ist ein Family Vibe. Es gibt kein Localism. Man kann trotzdem früh gehen, First Light oder am Abend und dann bist du entweder alleine oder zu sechst oder zu viert. Das ist auch was ganz Tolles, wenn man Wassersport betreiben will, also Surfen, dass es nicht so überlaufen ist. Die Strände sind hier praktisch so der Treffpunkt, also speziell hier für die Region ist es meistens Monte Clerio, ist gar nicht irgendwie nur
aber
ein Strand.
Aber machst du mal ein bisschen kürzer, also wir wollten ja Punkt 5, also das heißt, müssen wir noch bei
der
Punkt
1. Der Punkt ist einfach groß,
ja.
Weil diese Costa Vicentina macht es einzigartig, finde ich, das ist richtig toll. Wenn man die nicht nutzt, gibt es wenig Gründe hier zu sein, würde ich sagen. Also wenn du das irgendwie ausblendest, weil du sagst, ich arbeite so viel oder ich bin die ganze Zeit auf der Farm oder so, dann können sich schon Fragen stellen, sag mal, warum eigentlich? Also
Punkt 1, super geile leere Strände, Surf.
Einzigartige Strände, sehr guter Surf, auch für Windsportler. Ich wingfoil ja gerne und so oder kite. Es ist das goldene Dreieck hier, der Hammer, Südküste, dann Zagreb als.
Da blitzen gleich die Augen hier drüben.
Herrlich. Das ist wie Urlaub für mich auch,
ja.
Dadurch, dass wir dieses Dreieck hier haben. Wir fahren immer an unterschiedliche Strände, je nach den Bedingungen. Und du bist einfach komplett woanders. Ja, wir kennen das, wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir manchmal nach Martignal. Das ist eine halbe Stunde von hier.
In Sagres.
Und es sieht so aus, als wärst du im Urlaub, oder? Also es ist völlig anders.
Nur die Wassertemperatur ist nicht so
karibikmäßig. Karibik, ja.
Die ist nicht karibikmäßig.
Ist nicht Karibik, aber auch nicht kalt.
Naja, 15 Grad.
Das sagst du immer?
Ist kalt.
Ja, es wird im Winter hier, genau für die Leute, die es interessiert, es wird eigentlich nicht kälter als 16. Dieser Winter war ein bisschen anders. Vielleicht ist es 15, 16, aber das hat auch den Vorteil, also im Sommer wird es vielleicht 20, nicht mehr. Aber es bleibt immer so zwischen 18 und 20.
Mach mal die Liste weiter. Wir haben noch ein paar Themen hier.
Was hat man hier? Also speziell hier in Algesur, finde ich, was es besonders macht. Wir leben hier in einer suburbanen dörflichen Struktur. Mhm. Also ein dörfliches Leben, wo du in den Bäcker reinläufst und du triffst auf jeden Fall irgendjemanden, was total schön ist. Und du wirst freundlich begrüßt, weil man weiß, das sind ja die da oben und so. Das finde ich total schön, dieses dörfliche Leben, aber gefüllt mit Menschen, die eigentlich aus aller Welt kommen. Das macht's halt.
Also kein, sag ich mal, dörfliches Mindset im Sinne von super konservativ, das eben nicht.
Ja, will ich jetzt nicht als Vorurteil vorwegschicken, aber sicherlich ist es manchmal so,
manchmal
wenn du.
Ist es so, dass Menschen ist es so, dann eher so, ja. Ne, so hat man es schon immer gemacht.
Ja.
Und,
je nachdem, wo du bist, genau. Das kann auch anders sein.
Ja. Kommt aufs Dorf drauf an.
Ja, und hier hast du so eine Mischung aus Menschen, die eigentlich aus einer Metropole kommen, in der Regel ganz viel aus Holland, einige aus Frankreich, manche aus UK.
Viele, viele Deutsche.
Viele Deutsche, ein paar Amerikaner, viele.
Ich glaube, wir sind führend in der Nationalität hier.
Weiß ich nicht, auch viele Israelis, das fällt auf, und dann auch noch Italiener und so.
Ja, du sprichst hier schon über unsere Bubble, die habe ich hier auch schon notiert.
Genau, aber das macht es eben aus, dass diese Menschen dann meistens aus irgendwelchen Städten kommen und schon ein anderes Leben vorher geführt haben und sich dann aus irgendeinem Grund für das Leben hier entschieden haben. Das heißt, es ist eine coole Mischung, die da entsteht. Eigentlich so ein dörfliches Umfeld, du stehst nicht im Stau.
Es gibt keinen Traffic hier eigentlich.
Es gibt keinen Traffic, genau, man kennt sich. Du bist die ganze Zeit, wenn du durch Algesur fährst, ist immer nur
ist
eine
ein
Straße.
Punkt 3? Ist das ein Punkt 3 schon?
Das geht in Richtung Punkt 3.
Aber wir wollen die eher so abhaken ein bisschen.
Ja.
Ja, Marcel hat mich am Anfang dieses Podcasts gefragt, wie schaffen wir es denn nicht abzuschweifen? Die Frage war, glaube ich, an dich selbst gerichtet.
Nee, ich will auch das Gefühl dabei weißt, nur
du möchtest
beschreiben.
Mich ausschmücken.
Ja, und auch.
Aber wir haben noch ein paar Themen auf dem Zettel.
Stimmt, aber ein Thema, glaube ich, ist auch dieses Thema, die Algesur-Bubble. Mhm. Genau, was leben da für Menschen? Können wir auch gerne jetzt schon mit reinmischen oder
ja,
später nochmal
ja,
separat.
Wir schon mal rein.
Wenn wir schon mal dabei sind, finde ich.
Weil die Frage war nämlich hier, die mische ich hier direkt rein, weil die hier passt. Lebt ihr eher in einer Auswanderer-Bubble oder seid ihr auch mit Portugiesen befreundet? Ist die Frage an dieser Stelle, ne? Also die Antwort lautet ja, wir leben in einer Auswanderer-Bubble. Marcel hat es eben schon angesprochen mit verschiedenen Nationalitäten, ne? Brasilianer, Israelis, Germans natürlich, Menschen aus der Niederlande, Italien haben wir.
Genau,
Frankreich.
Genau, ist natürlich negativ geprägt. Findet auf der ganzen Welt statt natürlich.
Aber warte mal, jetzt springen wir ja sehr von einer 5-Punkte-Liste. Mhm. Wollen wir nicht die erstmal fertig machen und
okay.
dann die Bubble besprechen?
Okay, wenn du willst, machen wir das gleich so.
Ja.
Genau. Ja.
Was hat man hier, was man in Deutschland nicht hat?
Ach, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann.
Wolltest du doch. Das war dein Vorschlag.
In München, in unserem Leben, so wie wir es vorher geführt haben, nicht hat. Vielleicht gibt es Punkte in Deutschland, wo es anders ist.
Ja,
das kann sein. Ich spreche nur von unserem Leben.
Das stimmt.
Genau. Und in dem Leben lerne ich einfach ziemlich viele interessierte, offene Menschen kennen, die sich ganz bewusst für diese Art des Lebens hier entschieden haben. Mhm. Viele leben auch einen relativ, sag ich jetzt mal, minimalistischen oder ressourcenschonenden Lifestyle. Mhm. Sind sehr outdoor geprägt, würde ich sagen. Es herrscht viel Raum für alles, was abseits des Jobs so stattfindet. Mhm. Dadurch, dass wir, sag ich jetzt mal, in den normalen Strukturen hat man halt in Deutschland einen Job. Entweder bist du im Homeoffice oder gehst irgendwo hin jeden Tag, hast einen Arbeitsweg, arbeitest more or less 8 Stunden. Tendenz weniger im Moment. Mhm. Die Leute wollen mehr Work-Life-Balance haben und so weiter. Und das ist schon auffällig hier, finde ich, dass die Leute ganz bewusst entschieden haben, sagen, ich möchte das nicht. Mhm. Also ich möchte nicht einfach mein Kind morgens nur eine halbe Stunde sehen und abends vielleicht, sondern ich möchte mehr Zeit mit Familie verbringen und mehr Zeit in der Natur und so. Und da sind sie auch bereit, einfach was dafür zu opfern. Das ist, also das merkt man schon.
Nämlich einen hohen Lebensstandard.
Hohen Lebensstandard, genau. Wohnen vielleicht in einem Haus, wo keine Heizung ist und so.
Ja.
Aber man sieht hier ganz oft Familien, Menschen, Freunde, die zusammen sind. Mhm. Und wenn du nachmittags um 4 heute an den Strand gehst, werden die meisten dort sein.
Ja.
Und nicht in der Arbeit. Es ist natürlich. Ich weiß nicht, wie das ist, weil wenn keiner arbeitet, dann wissen wir auch was. Also die arbeiten dann schon, aber halt auf eine andere Art und Weise oder haben sich's anders kreiert sozusagen. Mhm. Es geht nicht darum, nicht zu arbeiten. Ja, also ich finde auch in Deutschland brauchen wir auch wieder ein Umdenken, ja, weil sonst können wir unseren Lebensstandard und auch die ganzen sozialen Standards nicht leisten, auf jeden Fall. Aber man ist immer eingeladen, umdenken zu können und zu sagen, warte mal, wie kann ich es denn noch anders machen? Also und das finde ich hier sehr besonders, muss ich sagen. Ja. Das ist richtig cool.
Die Werte der Menschen sind eigentlich gut.
Genau, und man hat sich das so überlegt. Man will es auch nicht überromantisieren, damit kommen auch negative Seiten auf jeden Fall.
Aber wir sind ja noch bei der Liste mit den 5 Dingen, die du hier besonders schätzt.
Was ich toll finde, das hat aber nichts mit Portugal zu tun, das kannst du auch in Deutschland haben, aber was natürlich schön, einfach jetzt sich hier so selbst zu verwirklichen auf einem Land, noch mehr in der Natur, das Projekt auszuprobieren, ob das vielleicht klappen kann.
Ja.
Und das geht hier besonders gut, weil man halt die ganze Zeit draußen sein kann. Dieser Winter war komisch, die 310 Sonntage, die gibt es halt statistisch.
Mhm.
Und es macht einen riesen Unterschied, wenn du in der Natur sein willst.
Ja.
Du kannst dich auch warm anziehen, aber es ist halt voll schön, auch im November oder Dezember in kurzer Hose ein paar Veggies zu pflanzen oder mit deinem Sohn über die Farm zu laufen.
Mhm.
Also das finde ich, klar, das ist ein Charakter von ich gehe weiter südlich.
Mhm.
Das hat man hier, auch woanders.
Man kann es ja auch anders umdrehen. Wenn ich in Deutschland leben, wieder leben würde, was würde ich hier vermissen, sozusagen? Ne? So könnte man es ja auch umdrehen. Also ist, glaube ich, dieses Freiheitsgefühl, also diese besondere Weite, der Himmel Portugals, also es hat ein besonderes Blau. Hier gibt es ja diese weißen Häuser mit einem blauen Streifen, das ist so typisch portugiesisch. Und dieses Blau ist, glaube ich, nachempfunden im Blau des Himmels. Also, und das ist ein besonderer Himmel, der ist sehr weit und der erinnert dich an deine eigene Weite und Freiheit in dir. Und das Gleiche spürst du, wenn du aufs Meer schaust und einfach dieser weite Blick, den du hier hast. Das ist besonders, das ist ein Freiheitsgefühl. Ja, eine Freiheit, eine Weite, das ist ein Gefühl, was du bekommst durch dieses Land. Das würde ich vermissen.
Und ich finde auch, sorry, dass ich hier unterbreche, ich fahre ja manchmal durch die Gegend, dann frage ich mich, ich weiß auch nicht, ist es landschaftlich, wenn du nicht genau hier bist, einfach, ich bin in Bayern aufgewachsen, ja, du bewegst dich ein paar Meter in irgendeine Richtung und es ist spektakulär, Seen und Berge und so. Und diese Diversität hast du hier nicht, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt rational das so bewerten würde, da fehlt was, aber dann ins Fühlen geht, wie fühlt sich das hier an? Das ist ja das, was du gerade besprichst. Ja, weiß ich, was du da meinst.
Mhm.
Wenn man das ein bisschen ausblendet, deswegen sagen ja viele, sie fühlen das hier so.
Ja.
Und ich rede jetzt nicht von dem überbefindsamen Fühlen in der spirituellen Welt oder so, sondern auch Leute, die davon noch nicht so viel gehört haben.
Ja.
Und das kann ich echt nachvollziehen. Es fühlt sich an, dass alles ein bisschen geerdeter ist, ein bisschen ruhiger.
Mhm.
Es liegt natürlich an dem Tempo, es liegt auch an der Art der Natur.
Ja, aber ich mache weiter mit meiner Liste, ne? Da hast du wieder das Zepter an mich gerissen. Ja, also dieses Gefühl der Weite, genau. Das würde ich vermissen. Punkt Nummer 2, also dass man so jetzt hier in unserem Kindergarten-Chat schreibt dann jemand rein, hey, we're going to the beach after the kindergarten, who wants to join? Das ist schon eine nette Frage, die einfach so man stellt. Ja, also man geht dann einfach an den Beach am Nachmittag und dann trifft man da, wie du sagst, ja, alle möglichen Leute aus dem Dorf.
Aber die gleiche Frage kommt auch im Münchner.
Genau, wer geht auf den Spielplatz? Kommt
oder wer geht an den Starnberger See?
Ja, oder wer geht an den Isar oder so wahrscheinlich, ne? Aber das ist natürlich schon schön, dass man dann einfach an den Beach fährt. Also das ist schon geil. Natürlich jetzt auch nach dem langen Winter ist es nochmal eine besonders geile Frage, finde ich, dass man jetzt wieder draußen am Beach sitzen kann.
Du meinst eigentlich eher das Gefühl, was wir in Montclerico Beach wahrnehmen, ist dieses, wir treffen uns am Beach, da ist eine riesige Weite, da guckst du aufs Meer, die Kinder spielen, keiner kann irgendwo runterfallen oder vom Auto überfahren werden oder was weiß ich, sondern es hat schon einen besonderen Charakter.
Ja. Und das ist einfach sehr, sehr cute. Also Montclerico Beach ist auch einfach sehr cute und besonders, genau. Ja, das würde ich vermissen. Ich würde, glaube ich, oder was ich hier besonders finde oder besonders schön ist, schon auch diese Diversität an Menschen, also die du eben auch beschrieben hast, wirklich auch interessante Menschen, viele arbeiten selbstständig, einfach Menschen, die ja bereit sind, das System, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise zu hinterfragen oder eben sich auch diese Frage stellen, ist es denn das, dass ich die ganze Zeit arbeiten muss, um mein Leben zu finanzieren, um meine Miete zu zahlen oder möchte ich eigentlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, Zeit für Freunde haben und bin ich bereit, dafür einen Preis zu zahlen? Und dafür gibt es viele mutige Menschen, die herkommen und sagen, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, nämlich, dass ich vielleicht unbequemer wohne, dass es vielleicht schimmelt oder dass ich erstmal keinen Job habe oder dass ich in der Umstrukturierungsphase bin. Also kenne ich viele, ne, die einfach sagen, ich bin jetzt in so einer Orientierungsphase, auch joblich, und die einfach was riskieren. Und das finde ich schon besonders auch hier. Und viele sehr offen. Die Menschen sind sehr, sehr offen, sehr, sehr vielseitig und freundlich. Also das finde ich toll. Auch wenn es trotzdem eine Zeit gedauert hat, wo ich sagen würde, das sind jetzt wirklich Freunde. ja, wo ich so gemerkt habe, okay, das sind wirklich Freunde, das sind nicht nur nette Bekannte, die man mal so trifft, sondern das sind wirklich Freunde. Das hat trotzdem gedauert. Das finde ich besonders.
Würdest du sagen, du hast schon echte Freunde gefunden?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich wegziehen würde, hätte ich mit einigen auch noch Kontakt. Also so, nicht vielleicht mit allen, aber schon mit manchen, ja. Also schon ein paar Herzensmenschen dabei. Und was ich besonders finde, ist eben natürlich das Angebot hier. Also an, sag ich jetzt mal, spiritueller Bubble-Möglichkeit der Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland so damit in Kontakt, wenn wir im Berg geblieben wären, ich glaube nicht, dass ich ja gewisse Zeremonien mitgemacht hätte oder ja, also im Bereich von Pflanzenmedizin oder Ecstatic Dance und also da gibt's ja alles Mögliche hier auch in der Gegend, ne? Also und das ist halt toll auch, finde ich, dass man einfach die Möglichkeit hat, Menschen, ne, die aus Amazonas rüberkommen, indigene Völker, mit denen man in Kontakt kommt. Also schon auch toll, was man hier so erleben darf. Also das würde ich, glaube ich, so in Deutschland nicht unbedingt erleben.
Also das Angebot ist enorm.
Ja.
Wenn du einen Zirkel ziehst, gut, die eine Seite ist begrenzt, das ist Meer am besten. Mhm. Und dann eher in die Berge, Wälder, Monchique mit einem, also halbe
also,
Stunde.
Also was da abgeht, das kann man sich gar nicht vorstellen, Leute. Weil wenn man so durch Portugal fährt, dann kommt das sehr unschuldig daher, auch so hier durch die Gegend, da stehen halt nirgendwo riesige Plakate, wie in U-Boot oder in Bali, sind überall Plakate angeschlagen. Hier, mal hier und da im Café, aber du kriegst eigentlich nicht wirklich mit, was hier so unterm Radar läuft. Und das ist eine Menge und Menge geiler Stuff. Also Menge tolle Sachen, die ich hier erleben durfte im Bereich von spiritueller Weiterentwicklung und spirituelle Erfahrungen, die ich machen durfte. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ja, was auch immer wieder den Horizont öffnet. Und das würde ich, glaube ich, schon vermissen, diese Möglichkeit einfach zu haben. Und ich würde vermissen, Bodhi zu sehen, wie er so frei leben darf. Also Tür auf, raus. Ich meine, klar, das könnte man in Deutschland natürlich auch, ne? Aber dadurch, dass es natürlich so viel warm ist, im Regelfall, nicht regnet, ist das natürlich einfach geil. Also dieses Lebensgefühl, morgens aufzustehen, das Licht ist hier besonders, der Himmel ist blau und es macht einfach was. Deshalb, wir haben jetzt diesen Kontrast gemerkt, wo es so lange regnet hat und jetzt stehst du auf, die Sonne scheint auch jetzt in diesem Moment und du weißt einfach, Bodhi darf den ganzen Tag draußen spielen und das ist einfach toll. Also da bin ich einfach so happy für ihn, so dass er so aufwachsen darf. Und für mich bin ich natürlich auch happy. Also dass ich, ich werde ja in diesem Jahr viel am Strand liegen, habe ich mir vorgenommen, einige Romane lesen. Ich bin schon bei Roman Nummer 2 in diesem Jahr. Denn das Level, wie viele Romane ich lese, ist nämlich ein Barometer dafür, wie entspannt ich bin in meinem Leben. Genau. Das waren so meine Top 5 ungefähr, würde ich sagen.
Waren es 5, ja?
Das waren ja schon. Wir können ja mal weitermachen mit der Bubble, oder? Also das war ja diese Frage, lebt ihr in einer Auswanderer-Bubble? Und die Antwort war ja schon ja und ob wir auch mit Portugiesen befreundet sind. Aber eigentlich wollte ich ja eine andere Frage vorwegstellen, weil die eigentlich dazugehört, nämlich die Frage mit dem Schulsystem. Weil das ergibt sich eigentlich daraus. Eine Frage von euch war nämlich auch, wie ist das Schulsystem in Portugal? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Schule, Betreuung, Kindergarten? Genau, und da ergibt sich eigentlich daraus auch die Communities und die Auswanderer-Bubbles. Genau, weil wir haben nämlich bisher die Erfahrung gemacht, also wir hatten das große Glück, als Bodhi noch so klein war, dass wir sozusagen eine Art, ja fast Au-pair-Mädchen hatten. Das hat sich so ergeben, ne? Eine Podcast-Hörerin, die hier vorbeikam mit ihrem Campingplatz, haben wir glaube ich schon mal erzählt, und die dann Bodhis Babysitterin wurde und das hat sich alles wunderschön gefügt. Genau, also. Und dann die erste Kindergartenerfahrung. Es gibt hier viele, viele Projekte. Portugal ist sehr liberal, die, sag ich mal, geduldet werden. Man muss dazu sagen, es gibt keine Schulpflicht hier. Viele, viele Familien machen Homeschooling. Also ich ziehe nur den Hut vor allen Eltern, sich dazu entscheiden, ihr gesamtes Leben wirklich der Familie zu widmen und der Bildung der Kinder. Das finde ich total krass. Also wir kennen einige, die das machen. Also man darf homeschoolen, man muss dann gewisse Tests immer wieder machen. Und es gibt halt ganz viele private Projekte, also angefangen von Krippen, Kindergärten und genau, da sind wir sogar auch mit reingestartet in ein sehr süßes, privates Projekt. Genau, es gibt natürlich auch, ich sag mal, öffentliche Kindergärten, portugiesische Kindergärten, portugiesische Schulen. Wir haben uns für ein privates Projekt entschieden. Willst du erzählen, warum?
Gut, wir hatten ja damals die Empfehlung bekommen mit Salty Elephants und das war ja so der Start eigentlich, so dass wir Bodhi nicht mehr bei uns hatten, sondern ihn dann 4 Tage in der Woche dort hatten. Ja, da haben wir einfach gesehen, wie glücklich er da ist. wie gerne da hingegangen ist, wie schön dieses Projekt geführt wurde und dann
immer noch geführt wird.
Er ist halt dann jetzt da rausgewachsen.
Genau, das ist eher so ein Krippenmodell. Das geht ab 2 Jahre los und ist echt sehr, sehr süß. Also sehr, sehr klein mit 10 Kindern, irgendwie 3 Betreuerinnen. Und das ist dann so ein bisschen, muss man sich vorstellen. Also jetzt auch, weil das Thema eine Sprache, Englisch. Meistens gibt es eine portugiesische Betreuerin. Und tatsächlich hatten wir das Glück, dass die Inhaber auch Deutsch waren. So, das war für ihn schon schön, dass seine Muttersprache gleich verstanden wurde. Genau, Englisch, Portugiesisch, Deutsch war dieser Kindergarten. Der aktuelle ist es eigentlich auch. Das ist sozusagen das weiterführende Modell jetzt ab 4 Jahre, wo Bodi jetzt hingeht. Also das sind, sag ich mal, die sind nicht so richtig, sag ich mal, klassisch Waldorf oder klassisch Montessori. Es ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus Montessori, Waldorf angehaucht. Also von der Pädagogik her sehr frei. Es ist eigentlich auch ein Waldkindergarten, eigentlich beides mit einer Jurte, ne? Muss ich vorstellen, also einfach mitten im Wald, jetzt hier der aktuelle ist im Pinienwald und also sehr naturverbunden, eigentlich sind die 90% der Zeit draußen, barfuß, ja, immer draußen und sehr, sehr frei, sehr klein, sehr, sehr privat, also schon, ich glaube schon, also besser geht's fast nicht, also ist schon toll.
Ja, da haben wir super viel Glück gehabt.
Naja, und dass es Menschen gibt, die das hier machen dürfen, also das ist ja der große Unterschied auch, in Deutschland müsstest du 1000 Auflagen erfüllen, dass du sowas machen dürftest. Also die Leute, die da arbeiten, sind auch nicht alle Erzieher. Ja, ist auch nicht so.
Ja, die meisten schon. Also jetzt schon.
Oh, ja, jetzt, aber davor eigentlich eher nicht. Und das war auch so, also für mich persönlich kann ich sagen, mir ist das nicht so wichtig, ob jemand eine Erzieherausbildung gemacht hat. Mir ist es wichtig, dass jemand ein gutes Herz hat und mit Kindern gut umgehen kann. Und dafür muss man nicht Erzieher sein. Es gibt ja ganz viele Erzieher, die ihren Job auch nicht, keinen Bock drauf haben. Ja, gibt's halt auch. Und deswegen ist mir das persönlich gar nicht so wahnsinnig wichtig in einem bestimmten Alter, jetzt, wenn die so klein sind. Und es waren einfach immer so herzliche Menschen und so tolle Menschen und Bodi ist da so gerne hingegangen. Ja, aber ich sag mal so, die ganzen Auflagen würden die in Deutschland nicht erfüllen. Ne? Da musst du ja gewisse Auflagen erfüllen.
Ja, ja, aber es gibt in Deutschland auch richtig coole Projekte.
Dass es so nicht möglich wäre, wie das hier passiert.
Ja, gut.
In der Frequenz auch. Es gibt ganz viele solcher Projekte.
Es gibt super viele solcher Projekte, genau. Und deswegen
wird es auch gemacht.
Ja, wenn du ein bisschen hier bist, dann ist das eine Projekt so geprägt und das andere so. Und wenn du Pech hast, letztens hatten wir auch gehört von einem Projekt, da darf dann auch kein Globus auf der Theke stehen, weil irgendwie rauskam, die sind Flat Earthers und so. Da kannst du dann froh sein, dass dein Junge nicht in diesem Projekt ist. Zumindest aus unserer Weltanschauung her nicht. Weil es sind alles Projekte, die sich natürlich an irgendeine Art von Weltanschauung anlehnen oder eine Art von Pädagogik oder sagen, ja, im Grunde folgen wir Montessori-Pädagogik oder Waldorf oder eine Mischung, wie du gerade schon gesagt hast. Und in unserem Fall ist es jetzt so, dass auch eine Familie von den Eltern sich auch bereit erklärt hat, ja, auch finanziell dort
zu investieren
und die haben dann Land gekauft und da wurde es im Sommer neu aufgebaut und
jetzt der aktuelle Kindergarten.
Genau, das war halt richtig toll und das heißt, es wird erstmal vorgestellt, da weiß man, dass Eltern schon mal, okay, wer macht es, von wem geht es aus, das hat ja auch eine gewisse Strahlkraft, wie ist deren Weltanschauung, dann gibt es eine Beschreibung natürlich, die Erzieher sind, glaube ich, jetzt sogar alle entweder ehemalige Kindergartenlehrerinnen oder Pädagogen und wenn wir da hinfahren, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dann siehst du immer die anderen Eltern, dann weißt du erstmal, wow, die sind ja alle total nett. Das ist ja schon mal ein guter Indikator, finde ich. Dann kennst du die Kinder und du findest die Kinder auch alle süß. Also von der Seite her sagt man, ey, da gibt es irgendwie ein Connect, das ist schon mal schön. Dann wissen wir, was sie da tagsüber machen, dann singen und malen und machen kreative Sachen. Das ist alles super toll und sie können wahnsinnig viel draußen sein. Und für jemand wie uns, die ein Kind haben, was jetzt 4 Jahre alt ist, ist erstmal dann große Haken dran, für mich zumindest. Weil man sagen kann, solange die so viel spielen können und so geguided sind und einen Einfluss haben von Erzieherinnen, die total nett sind und mit einem großen Herzen mit den Kindern arbeiten, dann ist ja erstmal alles gut, ja. Solange die machen Stick and Stones und sowas, ich glaube, jetzt geht's langsam los, wo diese romantische Idee von wir machen ein Projekt und probieren vielleicht einfach die Schulform noch ein bisschen anzupassen. Jetzt wird's ja spannend.
Genau.
Weil es hat noch keiner geproved, es gibt's noch nicht wie Montessori seit irgendwie 100 Jahren, sondern das muss ich erstmal rausstellen. Da bist du als Eltern natürlich einem gewissen Risiko ausgesetzt. Ja?
Genau,
das hört sich immer erstmal ganz schön an und toll an, aber spannend wird's, glaube ich, erst, wenn die Kinder 6, 7, 8 werden, wenn die Eltern unterschiedliche Ansichten haben, dann fängt der eine an und sagt, du, aus meiner Sicht wird zu wenig Wert auf dies, das und jenes gelegt. Und dann wird es, glaube ich, super schwierig, gerade in der heutigen Welt, wo wir, ja, wo sich alles verändert, die Schulsysteme.
Ich möchte auch was sagen.
Du darfst auch gleich nochmal was sagen, genau. Nee, ich wollte aber nochmal meinen Punkt klar machen, dass das, was so richtig wichtig ist, also jetzt ist wichtig, dass sie so viel spielen können wie möglich in dem bestmöglichen Umfeld, finde ich. Und dann ist alles gut, aus meiner Sicht raus. Dann ist alles gut. Sticks and Stones, Playtime und los geht's. Die Herausforderungen, die kommen jetzt, glaube ich, erst, aber du hattest ja gerade noch.
Ja, genau, das war auch eine große Entscheidung für uns 2025, genau, diese Entscheidung, wo geht er denn jetzt hin als weiterführendes Projekt sozusagen, weil das ist ja jetzt dieses, sag ich mal, Vorschulalter, was dann anfängt, ne, so ab 5, dieser Übergang, wo Marcel eben sagt, ja, jetzt wird's jetzt spannend. Und da gab es eben natürlich auch die Möglichkeit, ne, es gibt auch noch ein anderes Projekt hier, was auch privat ist und natürlich auch die klassische Vorschule, portugiesische, sag ich mal, Dorfschule, wo wir unterschiedliche, wir können es nicht von unserer persönlichen Erfahrung sagen, aber wir haben natürlich Unterschiedliches gehört, einfach von verschiedenen Eltern. Und was einfach jetzt rein vom Optischen her ist es einfach so, dass die sag ich mal, Dorfschule ist einfach im Dorf, also in der Stadt, wenn man so möchte. Und ist vor allem mit Beton. Ja, also ist einfach vor allem betoniert und es gibt nichts Grünes, es gibt keine Natur. Und da gab es noch ein anderes Schulprojekt, was wir auch spannend finden, wo auch einige befreundete Eltern ihre Kinder haben, wo es aber eben auch wenig Grün gab. Und für uns war dann einer der ausschlaggebenden Punkte, wo wir gesagt haben, was möchten wir für Bodi jetzt in diesem Moment, ist eben noch Sticks and Stones, dass er so viel wie möglich draußen sein kann, so viel wie möglich spielen darf. Und weil was ich so gehört habe, ist schon so in portugiesischen Preschools, ist es schon so, da geht es jetzt wirklich, okay, lesen, schreiben, rechnen mit 4, mit spätestens 5 müssen die das alles können. Da müsste schon ein Name geschrieben werden und so weiter. Und ich glaube, dass das organisch, natürlich kann man das auch fördern, aber ich glaube, das kommt jetzt auch so. Ich finde, das muss man nicht so krass pushen und ich bin auch persönlich der Meinung, ich war selber auf einer Waldorfschule in der Grundschule, wir sitzen noch lang genug an Tischen. Also wir sitzen noch lang genug und wir alle wissen, wir sitzen alle zu viel, wir bewegen uns alle zu wenig. Und Bodi ist auch ein Kind, was sehr bewegungsfreudig ist. Und wenn ich mir vorstelle, müsste jetzt schon am Tisch sitzen und schreiben, das wäre nicht so gut. Also die haben auch Tische in seinem Kindergarten, ne? Also die sitzen auch an Tischen und malen täglich, aber trotzdem so dieses, ich muss jetzt am Tisch sitzen und also muss gewisse Dinge machen. Und das kommt jetzt auch, ne? Die fangen jetzt auch an mit dem Alphabet und so langsam, aber trotzdem so dieses Schulding mit Klassen und so, das finde ich, muss jetzt noch nicht sein mit 4 Jahren. Und das war so für uns der ausschlaggebende Punkt eigentlich, wo wir gesagt haben, ja, und wir kennen einfach viele, viele im Umfeld, die sagen, ich sage jetzt mal, klassische portugiesische Schule ist schon eher noch, ich sag mal, vom Ansatz her eher autoritär. Also ich sag jetzt mal oben, unten, Schuluniform, du musst gehorchen. Kinder haben zu gehorchen, sag ich jetzt mal, vom Grundtonus her. Die Erfahrung habe ich im Krankenhaus hier gemacht. Die war sehr unangenehm, die Erfahrung, wo es nochmal ein anderes Bild gibt von Kindern, Eltern, wo es in Deutschland ja und sag ich mal auch in Expertkreisen eher so Richtung Anti-Autorität geht, ist es hier noch autoritärer, wo ich ein Problem mit hätte, Bodi dahin zu schicken, was ich so gehört habe. Ich sage ja nur, was ich gehört habe hier von portugiesischen Schulen, was mir einige bestätigt haben, dass es so ist, wo manche auch sagen, auf gar keinen Fall würde ich mein Kind in eine portugiesische Schule geben. Sagen ja viele hier, ich kenne viele.
Ist, glaube ich, Quatsch, aber...
Weiß ich nicht. Also ich glaube, es kommt sehr aufs Kind auch drauf an, natürlich.
Ja, immer.
Ne?
Ist sehr individuell. Nur...
Aber ich will dir noch mal ganz kurz sagen hier, ne, von unserer Mitbewohnerin hier auf dem Land, da durfte das Kind nicht aufs Klo gehen, weil es immer Klozeiten gab. Zum Beispiel, man darf es nur zur Klozeit, was ich für ein Mädchen zum Beispiel unmöglich finde, wenn ein Mädchen nicht Pipi machen darf, wenn es möchte.
Aber was ist interessant für die Leute, die es gefragt haben, ja, was hier spannend ist, also in Deutschland wird die Entscheidung ein bisschen mehr abgenommen, glaube ich, weil es alles mehr einfach geframed ist und ein bisschen klarer ist. Hier hast du... Jetzt noch mal so ein Bonus oben drauf gesagt, es gibt einige alternative Projekte und dann kannst du mit dir selber einchecken und mit deinem Kind.
Es gibt auch eine Waldorfschule hier.
Genau, ob das vielleicht was für dich ist, bis hin zu Homeschooling-Modellen natürlich. Das ist für manche auch interessant. Also das heißt, dadurch, dass du hier nicht diese Schulpflicht hast, hast du einfach ein größeres Portfolio an Möglichkeiten. Aber es bedeutet natürlich auch, sich dann nochmal genau damit auseinanderzusetzen und dann abzuwägen, weil ich kriege auch den Punkt, wenn das Kind nicht in die portugiesische Schule geht, dann entsteht dieses Expat-Ding halt noch mehr, ja.
Genau, da kommen wir gleich auf den nächsten Punkt.
Ja, genau, du hast dann nicht den Kontakt zu den anderen portugiesischen Familien. Wir kennen schon auch portugiesische Familien. Bei uns ist auch eine portugiesische Familie, also eine von 10 tatsächlich nur, ja. Jetzt kann man wieder sagen, das ist jetzt elitär, also preislich ist es gar nicht so elitär.
Naja, ja, schon teuer.
Wenn du es mit Deutschland vergleichst, nicht. Aber ist egal, es gibt hier die Auswahlmöglichkeit. Für ein Dorf ist es überdurchschnittlich hoch natürlich. Es gibt natürlich die portugiesischen Schulsysteme, es gibt noch eine International School hier vor Ort.
Aber würden wir jetzt zum Beispiel, also es gibt eine Waldorfschule, es gibt eine internationale Grundschule und es gibt eine deutsche Schule, dann müssten wir aber immer 40 Minuten fahren, nur einen Weg. Ne? Also müsste man sich überlegen, ob man bereit ist, das zu fahren. Das wird ja dann die Entscheidung sein jetzt für Grundschule dann irgendwann.
Sind nicht 40, aber...
Wieso? Nach
Lagos oder so? Ja, okay, ist ja auch egal. Ja. Also auf jeden Fall Fahrzeit.
Das hast du natürlich immer auf dem Dorf auch.
Genau, aber was ich jetzt hier von meinen Nachbarn, denen ich gut befreundet bin, höre, die sind beide eines Lehrer, beide haben auch ihren PhD und haben zwei Kinder großgezogen in Portugal, die jetzt auch zum Teil schon PhD machen. Die sagen, portugiesische Schule ist gut hier. Kannst du machen, auf jeden Fall.
Hey, du wundervolle Seele. Vielleicht wünschst du dir schon länger, überall und ganz flexibel mit mir zu praktizieren. Mit Yoga, Meditation, Ritualen und kleinen Momenten der Achtsamkeit für deinen Alltag. Genau dafür habe ich die Wanda Badwal Yoga App kreiert. Dein Zuhause für gelebte Spiritualität. Gemeinsam mit meinem wundervollen Teacher-Team findest du dort Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Rituale und inspirierende Journeys. Alles an einem Ort, liebevoll gestaltet für deinen Alltag. Und im Community-Bereich sind wir wirklich verbunden. Ich teile dort Impulse zu unserem jeweiligen Monatsthema, lese eure Beiträge, antworte auf Fragen, einen Raum für echte Nähe und Austausch unter like-minded people. Hol dir jetzt die Wanda Badwal Yoga App und werde Teil dieser besonderen Community. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dich dort ganz bald auf der Matte zu sehen.
Ja, die haben, glaube ich, ein bisschen andere Kriterien als ich.
Ja, hat jeder. Aber man muss vorsichtig sein. Und jede Schule ist anders, kennen wir ja.
Und ich finde, es kommt, das muss ich mal wirklich auch nochmal sagen, es ist so ein bisschen wie beim Therapeuten. Ja, da sagt man ja auch, es kommt nicht so auf die Methode an, es kommt auf den Therapeuten an, ob die Therapie erfolgreich ist. So ein bisschen finde ich das bei einer Schule auch. Es kommt auf den Lehrer drauf an. Und du kannst natürlich an einer staatlichen Schule einen super engagierten, tollen Lehrer haben, die Kinder lieben. Dann ist das fast egal, ja, was da oben drüber steht, ja. Ob das Montessori, Waldorf oder staatlich ist oder was auch immer. Und so finde ich, ist das ein bisschen auch.
Ja, grundsätzlich ist das Thema ja viel präsenter als noch vor Jahren, auch in Deutschland. Schule, dass das aktuelle System so wahrscheinlich jetzt angepasst werden muss. Noch viel mehr jetzt, wie sich die ganze Welt weiterentwickeln wird. Und deswegen finde ich es auch als Eltern, das ist nochmal ein anderes Thema, wahnsinnig spannend, wenn du ein Kind hast, was so klein ist, zu überlegen, was wird denn wirklich gebraucht in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wenn wir alle wissen, wie schnell sich AI nach vorne bewegt und entwickelt. Und man davon spricht, dass in 7 Jahren Singularität herrscht oder sowas, dann kommen wir da gar nicht mehr hinterher. Und deswegen ist es umso wichtiger. Mhm. Ich finde es auch interessant, warum dieser Diskurs nicht viel öffentlicher gemacht wird, dass man sagt, okay, wie sieht's denn aus jetzt wirklich, wirklich in 5 oder 10 Jahren? Ist ja gar nicht weit weg. Nee. Oder so.
Und was brauchen die Kinder wirklich?
Was brauchen sie wirklich wirklich? Manche Sachen sind, glaube ich, klar. Wenn einer jetzt schon weiß, er will ein guter Schreiner werden, dann ist das eine gute Idee. Also das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
Alle Handwerksberufe.
Ziemlich sicher. Ja, wenn man sagt, hey, ich gehe darin auf, dann wird's noch viel besser werden.
Ärzte werden auch immer gebraucht werden.
Aber ich will nur sagen, auch jetzt hier mit dem ganzen Alpha-Learning und so beschäftigen sich hier schon Leute. Das
Kannst
ist ein
mal erzählen
Thema.
Kurz. Erzähl mal kurz.
Ja, das hat man jetzt auch schon gehört. Es sind einfach neue Modelle, wo man nicht sagt, nee, ich will nicht, dass mein Sohn jetzt mit AI lernt, sondern also klar, in der heutigen, wer hat es gesagt, Elmar Falani, irgendwie im Durchschnitt 22 Sprachen in einer Schule in Berlin, in einer Klasse. Mhm. Es ist super schwierig, mit den Eltern zu sprechen. Die Leute können sich nicht verständigen. Versuch da mal was zu lernen. Wenn du in der letzten Reihe sitzt oder sowas, ja. Das Umfeld wirkt nochmal ein. Und dann bist du in der 9. Klasse halt nur nicht da, wo dein Nachbar ist, weil du entweder aus einer anderen Nationalität bist oder Physik nicht so schnell checkst oder so. Und das bringt einfach wahnsinnig viele. Und wie du sagst, ja, es gibt den einen Lehrer, der so super ist, der die Kinder abholt und, aber auch nicht alle. Und da ist natürlich sowas wie Alpha Learning, zumindest wird so verkauft. Und wir haben jemand hier, der ist, kommt aus der IT-Branche, der macht das jetzt schon seit über einem Jahr, der hat 3 Kinder und hat 1, wo er meinte, das könnte gut passen, in dieses Programm reingebracht und da ist einfach der Ansatz, dass sie nur 2 Stunden Schule haben am Tag, weil das einfach über AI funktioniert. Mhm. Du hast einen Lehrer in Anführungsstrichen, der dich genau kennt, der genau weiß, wie du es erklärt brauchst, damit du es verstehst. Manche Kinder in der Schule kommen bei Physik nicht hinterher, aber nicht, weil sie Physik nicht verstehen, sondern weil sie einfach die Gleichungen vor 2 Jahren nicht kapiert haben oder so. Da brauchst du jemanden, der das weiß und das kann natürlich AI in Perfektion, aber auch nicht überall. Und der das System dort baut irgendwie darauf auf, dass du die Schulzeit verringerst, die schulischen Ergebnisse aber viel besser sind. Die sind so kurz vor Mastery, die kapieren das alles und tun sich dadurch in allen anderen Dingen danach leichter. Die lernen auch zusammen. Mhm. Man soll nicht isoliert zu Hause sitzen, und dann haben die super viel Zeit, und es wird auch organisiert für kreative Dinge, für Sport, für Adventure. Also auf dem Papier klingt es gut. Mhm. Jetzt muss man mal gucken, was hat das alles für Downsides. Aber ja. ich will nicht sagen, dass das unser Weg wäre. Ja. Aber da kommt jetzt gerade so viel, was zum Teil super sein kann für die Kinder. Aber auch natürlich wieder Himmel und Hölle, das Gegenteil. Natürlich. Und das muss man gründlich abwägen und gucken, worauf bereiten
wir. Weil ich finde auch, wie du sagst, auf dem Papier klingt das erstmal super, ne? Nur 2 Stunden Schule und mit einem Private Tutor Dinge lernen, finde ich, macht auch total Sinn. Und gleichzeitig ist natürlich ein Aspekt, der da einfach komplett verloren geht, ist natürlich der menschliche Aspekt, der energetisch, emotional, spirituelle, soziale Aspekt, der da verloren geht, wo natürlich auch was, sag ich mal, vermittelt wird über eine Lehrerfigur als Mensch, als Mentor, der einfach auch eine Ausstrahlung hat, ne, der in einer gewissen Art und Weise eine Vorbildfunktion vielleicht sogar hat, im besten Falle, sage ich jetzt mal, was ja komplett wegfällt mit einer AI.
Aber nee, da sind in den Räumen sind Coaches und Tutoren, Mentoren sind auch dabei. Da wird es noch viel geben. Ich will nur sagen, es ist super, gerade mal, wir haben über das Thema Schulauswahl gesprochen. Mhm. Es ist total komplex, und ich glaube, dass jeder fast damit überfordert ist.
Ja.
Dadurch, dass sich die Welt so verändert, dass es mehr Möglichkeiten gibt und
Genau.
Also,
wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit, ne? Jetzt bevor Bodhi in die Grundschule kommt. Jetzt gerade ist er eben in diesem Projekt, und die Idee ist eben auch, dass das sozusagen sich weiterentwickelt in eine Grundschule. Genau. Und deswegen vielleicht nochmal zu der Frage zurück, sozusagen die Schulauswahl bestimmt sozusagen natürlich auch die Kreise, in denen du dich bewegst. Das ist natürlich so. Mhm. Ne? Also natürlich, wenn du auf eine portugiesische Schule gehst, dann bist du natürlich viel mehr, hast du Kontaktpunkte mit Portugiesen. Ja. Das ist natürlich so.
Ja, und allein, keine Ahnung, angenommen, es sind 20 Kinder, bei uns sind es weniger, dann finden alle 2 Wochen Kindergeburtstag statt. Und zu welchem Kindergeburtstag gehst du? Natürlich von dem aus dem Kindergarten. Ja, genau. Und so potenziert sich das dann hoch. Und dann machen die zusammen Aktivitäten, machen Jiu-Jitsu zusammen, gehen zum Surfclub. Und so entsteht das natürlich alles. Aber ich habe hier schon den Eindruck, dass die Portugiesen total integriert sind. Und wenn ich mit Portugiesen spreche, sind sie auch dankbar für die Entwicklung, die hier stattfindet. Es ist nicht so, es klingt nicht so nach Gentrifizierung wie in vielleicht manchen anderen Bereichen. Mhm. Also vielleicht sind die hier noch mehr vereint durch den Sport. Mhm. Die gehen ja auch alle dann zusammen surfen. Mhm. Oder heute Nachmittag spielen wir Paddle, da sind auch 2 Portugiesen dabei. Mhm. Das ist schon cool.
Nee, ist nicht so eine krasse Trennung
ist da. Ist nicht,
ne?
So eine Trennung da, genau. Oder hier die Handwerker nebenan, die sehe ich jetzt gleich beim Paddle.
Ja.
Die, also treffen sich immer wieder alles, wieder das Dorfthema. Aber natürlich, wo findet Gentrifizierung statt? Immobilienpreise.
Und natürlich auch Restaurantpreise. Also es ist schon so, dass es hier im Coyo hängen jetzt nicht so viel Portugiesen ab, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ja.
Ne?
Das ist schlecht.
Ja.
Das ist natürlich schlecht. Und deswegen wird auch Airbnb verbannt aus vielen großen Städten jetzt gerade. Ja, ja. Also es geht ja sogar in Bali jetzt schon los. In Barcelona ist es verboten, in Lisbon redet man drüber. Das finde ich eigentlich sehr gut.
Ja.
Genau, aber ich würde sagen, durch die Aktivitäten vermischt sich's, genau. Mhm. Auch durch das Farming-Ding sehe ich, sind immer Portugiesen dabei. Ja. Oder der Permaculture-Typ ist halt Portugiese.
Ja.
Und so weiter. Ich kann es jetzt nicht vergleichen. Es fühlt sich schon irgendwie noch.
Ja, ganz gut an. Sag ich mal, zum Glück ist es so, dass zum Beispiel jetzt im Bodhis Kindergarten auch eine Brasilianerin ist. Also wir haben eine große brasilianische Community auch hier, die Portugiesisch spricht, und sozusagen ist jetzt die dritte Sprache, die Bodhi dann lernen darf und auch jetzt gerade so ein bisschen anfängt, Tischgebet auf Portugiesisch sagen, sehr süß, genau. Und das ist sozusagen, die werden dann hier 3-sprachig eigentlich groß, also je nachdem, manchmal sogar 4-sprachig, ne, wenn die Eltern dann sozusagen auch noch aus 2 unterschiedlichen Nationalitäten
kommen.
Meistens
ist es so hier.
Häufig 4-sprachig, ja, aber wo ich jetzt nur 3-sprachig, aber schon sehr cool, wie gut der schon Englisch spricht und so, ne? Also genau, das ist sozusagen hier eigentlich so ein bisschen Gang und Gäbe, weil diese Frage kam auch, ne, welche Sprache sprechen die denn dann im Kindergarten, und das ist dann häufig eigentlich so eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Aber meistens
die kommen halt
Englisch,
alle mit ihrer Muttersprache.
Genau.
Oftmals ist es, dass die Elternteile auch aus unterschiedlichen Ländern kommen. Das ist irgendwie,
genau.
Ist irgendwie erstaunlich, gell? Das fällt mir gerade mehr so auf, dass es
das
so ist.
So.
Aber wenn du dann zum Beispiel zum Jiu-Jitsu gehst, dann sprechen die Englisch.
Ja.
Alle. Das ist total normal für jeden. Der 4-Jährige oder die 12-Jährige.
Ja.
Das finde ich ja irgendwie ganz, ganz cool eigentlich so.
Ja.
Ja. Das heißt, die finden sich alle auf Englisch hier.
Die Portugiesen sprechen sehr gut Englisch, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Alle. So, wir machen weiter mit einem juicy Thema, wo tatsächlich die meisten Fragen von euch kamen, und zwar zu unserer Beziehung. Wie bleibt ihr als Paar glücklich, trotz Farm, Business und Kindern. Wie verliert ihr euch nicht in dem ganzen Trubel? Möchtest du anfangen?
Also ich finde es ja erstaunlich, dass wir uns noch nicht verloren haben. Nach all dem, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Typ dafür bin, jetzt erstmal Familie zu gründen, ist was Neues. Da kamen ja viele neue Parameter dazu. Ja, dann lernen wir uns neu kennen und erleben als Paar mit einem Kind. Ist ja was völlig anderes als ohne Kind natürlich.
Eltern, ja.
Als Eltern, dann mit dem Auswandern, dann mit dieser Farm, dann dem Reflektieren und dem ständig, wow, was machen wir denn hier gerade? Sind wir auf dem richtigen Weg? Plus Tiny House Living, fast 3 Jahre in einem Raum.
Ja.
Und wir sind ja nicht erst seit gestern zusammen, sondern schon einige Jahre. Und
Christine hat neulich zu mir gesagt, also das ist ja der ultimative Test für eine Beziehung. Also wenn du hierher kommst, dann musst du eine sehr stabile Basis haben. Also weil nämlich mit diesem Auswandern ganz viel kommt. Und wir haben ja sozusagen mehrere Pakete gleichzeitig gemacht, ne? Auswanderung, Eltern werden, Farm aufbauen.
Ich glaube, die wichtigste Säule ist, dass wir beide gelernt haben, miteinander gut in Verbindung zu gehen und zu kommunizieren. Ich glaube, es ist eine der allerwichtigsten Säulen überhaupt.
Das A und O.
Das ist A und O, oder?
Ja.
Genau. Nicht nur in Paarbeziehungen, sondern überall. Mhm. In Freundschaften,
in allen Beziehungen,
mit dem Nachbarn und so.
Viele, viele Probleme resultieren eigentlich aus Missverständnissen oder weil wir den anderen nicht richtig verstanden haben oder eigentlich aus Kommunikationsproblemen.
Genau, und dann kommt Ego und Recht haben und all sowas. Und wenn es mal schwierig wird, nicht im Feuer stehen zu bleiben und auch versuchen, im Herzen zu bleiben, zuzuhören und so, das erfordert ja schon einiges. Wir haben halt zum Beispiel mit Zwiegesprächen gearbeitet und ja, das mag auch mal lästig klingen oder so, jetzt so artificial, so irgendwie konstruiert.
Was ist denn ein Zwiegespräch?
Morgen haben wir,
erzähl mal,
morgen machen wir wieder ein Zwiegespräch.
Erzähl mal, was das ist.
Ein Zwiegespräch geht es darum, sich zu begegnen, in Verbindung zu gehen.
In einem bewussten Raum, bewusst gesetzten Raum.
Einen bewusst gesetzten Raum, genau. Und sich wirklich aktiv zuzuhören. Und das Gute daran und der Trick, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber der Trick daran ist praktisch, wir haben uns immer eine Zeit gesetzt, zum Beispiel 5 Minuten spricht der eine und es geht halt von, wie fühle ich mich gerade, wie geht's mir gerade, was ist gerade präsent, was beschäftigt mich gerade. Du schaffst einfach ganz bewusst einen Raum, um gewissen Dingen einfach Luft zu geben, die vielleicht eigentlich schon länger vielleicht in dir schlummern, die du schon länger mit dir rumträgst, du hättest vielleicht mal irgendwie schon mal gerne geäußert, aber es ist ein besonders guter Raum, einfach mal zu sagen, mal wirklich zu vermitteln, wie es einem wirklich selber gerade wirklich geht.
Aber es gibt auch bestimmte Regeln.
Ja, genau, das sind Regeln. Aber ich will nur sagen, dass diese kleinen Mini-Regeln dazu führen, dass es wirklich klappt, dass man in Präsenz geht, weil, und einer der größten Tricks in Anführungsstrichen ist, es redet nur einer erstmal und der andere hört zu. Und bei dem Zuhören hast du die Aufgabe, wirklich zuzuhören, mitzufühlen und, du weißt schon, es zusammenzufassen, wenn der andere fertig ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, in dieser Übung, weil da werden Themen kommen, wo du nicht mit einverstanden bist oder dich angegriffen fühlst oder so. Und das kenne ich von mir selber natürlich. Und dann versuchst du vielleicht gleich Argumente zu finden, warum das ja jetzt überhaupt nicht stimmt, ja, was der andere jetzt gerade da gesagt hat. Aber das geht nicht in dem Moment, weil wenn du aufmerksam zuhören sollst und es wiederholen sollst, dann bist du beim Zuhören. Sonst kannst du es nicht wiederholen. Das wird einem sehr schnell klar. Also man kann mal probieren, mitzudenken, was der andere, das zu bewerten zum Beispiel. Oder wirklich zuzuhören, wertefrei, das einfach mal stehen zu lassen und den anderen zu hören. Und dann schließt man es ab, indem der eine fertig ist, meistens durch einen Timer beendet. Und du sagst, erstmal bedanke ich mich dafür, was du gesagt hast und fasse es zusammen, indem du sagst, du, ich habe gehört, dass du im Moment enttäuscht bist oder traurig bist oder dass es dir gerade total gut geht oder dass du wünschen würdest, dies, das und jenes. Und das ist richtig super, weil es eine Gelegenheit gibt, mal wirklich einzuchecken, was gerade los ist.
Und der andere fühlt sich nämlich gehört dadurch. Das wollen wir ja alles, wir uns gehört und gesehen fühlen. Und dem, dass der andere es wiederholt, fühlst du dich anerkannt in deiner Wahrheit.
Und dieses Wiederholen ist der Key. Wenn du das nicht, wenn du es rauslässt, dann hat es nicht den Effekt. Mhm. Das ist die Magic eigentlich, die da drin passiert, meiner Meinung nach. Und dann kann man dann pingpongmäßig hin und her, kann sagen, machen wir noch eine Runde, Ja, nein, nee, du, ich bin jetzt eigentlich fein dafür. Und wie eine gute Frage, wie das Beispiel in der ersten Folge, denkt man auch, ja, ist ja gar nicht notwendig, jetzt da irgendwie in sowas wieder einzutauchen. Aber meistens ist es total schön und schafft Verbindung, offen zu reden, auch wenn vorher, vielleicht war man ein bisschen genervt oder es war irgendwas oder die Verbindung war nicht ganz da.
Die Jahre habe ich dich davon auch überzeugt, ne? Von Zwiegespräch. Findest du jetzt eigentlich ganz gut, ne?
Ich fand es anfänglich auch gut.
Ja, aber manchmal ist es ja ein bisschen anstrengend.
Ich tendiere eher dazu, es nicht zu machen.
Ja.
Ach ja, komm. Und so.
Also dieses Vorschlag bin ja immer ich.
Du bist meistens du, das stimmt. Das ist auch gut so. Mhm. So hat jeder seine Rolle auch in der Beziehung,
ja,
gell?
Ja, ich kümmere mich um die Beziehungspflege. Aber das heißt nicht, dass der andere sich nicht darum kümmern darf.
Der kümmert sich dann um andere Sachen. Nee, aber nee.
Wir waren ja dabei sozusagen, was, genau. Wie bleiben wir als Paar glücklich?
Und das ist,
also unsere Geheimrezepte.
Genau, also Kommunikation steht ganz oben natürlich.
Ja, darf ich da ergänzen, dass ich auch glaube, die Art der Kommunikation, also jetzt mal abseits vom Zwiegespräch, so im Alltag, wir machen auch nicht immer, jede Woche Zwiegespräch schaffen wir auch nicht, wäre gut. Das hier ist jetzt gerade unser Zwiegespräch quasi, der Podcast, stellvertretend. Ist aber auch, das finde ich, über die ganzen Jahre, kann ich jetzt schon sagen, wir sind jetzt das 9. Jahr zusammen, ist das richtig? Ja, wir sind jetzt 9 Jahre zusammen. Dass wir es tatsächlich geschafft haben, in 9 Jahren nie wirklich stark verletzend zu werden. In Konfliktmomenten. Also ich kann mich nie daran erinnern, wir haben uns nie gegenseitig beleidigt. Wir haben nie solche Sachen gesagt wie, keine Ahnung, ne? Also so uns beschimpft oder beleidigt, krass oder so, wo ich glaube, dass das manchmal, was ich so von anderen Beziehungen höre, doch öfter stattfindet oder dann so auch so Sachen gesagt werden wie, ich ziehe jetzt aus, so kann ich nicht weiterleben und dann schon so auch so Drohungen gemacht werden, ja, so angedroht wird jetzt auch, bald eskaliert jetzt, bald reicht es mir wirklich und so. Und ich glaube, wenn man sowas öfter macht, ich sage nicht, dass das schlecht ist oder sowas zu tun, ich glaube nur, dass das was macht mit der Beziehung, wenn man sowas öfter macht, so droht und beschimpft und so, das ist ja so ein Giftpfeil und dann, wenn sich das dann potenziert, dann staut sich da auch eine Verletzung auf. Und da habe ich so das Gefühl, da haben wir jetzt nicht so viel, also haben wir jetzt gar keine Altlasten, wo wir sowas aufgestaut haben, wo ich so das Gefühl hätte, ich trage so Verletzungen mit mir rum oder ich trage sowas mit mir rum, wo ich das Gefühl habe, so, oh, das ist aber nicht gut. Mhm. So, das ist, glaube ich, deswegen, wir haben eine sehr respektvolle, wohlwollende Art zu kommunizieren. Und ich glaube, also wenn ich es aus meinem Leben und meinen Beziehungserfahrungen sagen kann, ist das die erwachsenste Beziehung, die ich habe. Die reifeste Beziehung.
Ja, das ist schön.
Die gesündeste.
Schön zu hören. Mir war Kommunikation auch schon immer wichtig, auch damals im Unternehmenskontext und so.
Du bist ja sehr gut. Ich habe auch viel von dir gelernt.
Ah, das ist schön, ja. Ich habe auch viel von dir gelernt natürlich und wir können uns auch streiten. Also wir haben uns schon einige Male gestritten. Mhm. Aber was dann immer wieder gelingt, ist das Reflektieren. Ach, warte mal. Und dann wieder einfach auf den anderen zuzugehen und es nochmal ins Gespräch zu gehen und vielleicht zu relativieren oder sich auch mal zu entschuldigen.
Und auch die Perspektive zu wechseln, ne? Also den anderen auch zu verstehen. Das können wir beide eigentlich sehr gut.
Das ist gut, genau.
Dann nicht auf dem eigenen Recht zu beharren.
Genau, und das ist, glaube ich, das Wichtigste eigentlich. Und dir ist grundsätzlich halt so wahnsinnig wichtig, dass die Beziehung klappt. Und das ist natürlich auch, da bin ich auch dankbar dafür, weil natürlich die Konsequenz katastrophal ist, immer, für jeden eigentlich. Mhm. Ist einfach eine Katastrophe, wenn man sich trennt und speziell mit Kindern. Und wenn man es irgendwie schafft, das zu vermeiden, also wenn man sich trennt und die Wege trennen sich und so, dann, ja, das kann passieren natürlich, genau. Und dann ist wieder Kommunikation gefragt, wie machen wir das Beste draus, auch für uns und für die Kinder natürlich. Aber wahrscheinlich gibt es schon des Öfteren im Vorfeld auch die Möglichkeit, auch wenn man es selber, speziell als Mann, glaube ich, nicht glauben möchte, dass man daran arbeiten kann.
Ja,
wir haben ja auch mal, jetzt im Moment nicht, aber Paartherapie gemacht. Wir haben es immer so, haben schon mal erwähnt, glaube ich, aber so präventive Paartherapie, haben wir immer gesagt. Und es war dann irgendwie wie ein Zwiegespräch und auf einmal kamen dann Themen raus, wo ich mir dachte, oh, ist ja gar nicht präventiv. Du bist ja total verletzt.
Ja.
Genau, weil es halt auch wieder ein Raum war, der dann für dich war oder für mich. Und das ist halt sehr gut. Und dir ist halt wahnsinnig wichtig, dass die Beziehung funktioniert.
Ich glaube, dass grundsätzlich Menschen immer noch zu scheu sind, und da sage ich jetzt, spreche ich vor allem die Männer an, zu zurückhaltend sind, sich Unterstützung und Hilfe zu holen in der Form von Coaches und Therapeuten. Weil ich denke immer so, ihr lieben Leute, wir gehen doch wegen jedem kleinen Wehwehchen, gehen wir zu irgendeinem Spezialisten, zu einem Arzt, sei es irgendwie, weiß ich nicht, das Knie tut weh und weiß ich nicht, die Schulter ist verrenkt, gehen wir zum Osteopathen, wir holen uns überall Unterstützung. Und warum denn nicht bei dem komplexesten Thema der Menschheit, was die meisten nicht hinkriegen, ist Beziehung. Und warum glauben wir zum Teufel nochmal, warum glaubt ihr, also liebe Männer, dass ihr das alleine können müsst, ja? Also, dass wir es überhaupt alleine können müssen, ne? Das ist so ein komplexes, schwieriges Thema.
Aber ich verstehe das schon. Das ist auch wie, ich hatte jetzt noch keine Depressionen, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel unter Depressionen leidet und davon betroffen ist und die Hoffnung, wenn man den Kontakt noch nicht hatte, vielleicht zu guten Therapeuten oder zur richtigen Therapie, dass die Hoffnung einfach sehr, sehr gering ist, jemand zu finden. Man kann sich das nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der durch einfach ein Gespräch zum Beispiel, unabhängig jetzt von der richtigen Medikation oder so, falls es notwendig ist, was zu verändern. Und so ähnlich ist es auch mit Paartherapie, glaube ich. Ich denke mir, was soll da passieren? Weil mein Gefühl ist jetzt gerade so. Ja, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dem ist nicht so. Natürlich ist es wie immer der richtige Gegenüber, der richtige Therapeut. Da kann ganz viel Veränderung eintreten. Im Grunde geht es ja darum, auch geistig zu wachsen dadurch, durch neuen Input, durch Sichtweisen, die man vorher vielleicht noch nicht so hatte, Perspektivwechsel vorzunehmen, Tools kennenzulernen, die man noch nicht kannte, die man anwendet, wie dieses eine simple Tool, von dem wir jetzt vorhin gesprochen haben. Also das ist schon gut. Und diesen Weg nicht zu gehen, aber keine Ahnung, jeden Tag eine Stunde zu scrollen, ist halt krass.
Ja.
Das ist ja unglaublich, ja, dass es Momente gibt, wo man sich dagegen entscheidet, aber trotzdem Zeit hat für andere Dinge, die völlig schwachsinnig sind. Ja. Da muss man halt fragen, was hält mich davon zurück wirklich und sich mal damit auseinandersetzen. Und ich bin da jetzt auch nicht der Meister da drin, natürlich. Ja. Ich habe auch genug Möglichkeiten, mich abzulenken und mich zu nammen und was weiß ich. Aber ich durfte zumindest jetzt schon erfahren, wie sinnvoll das sein kann. Ja. Und ich finde es immer wieder rührend, bei dir zu sehen, wie wichtig dir das ist. Und es ist natürlich auch so wichtig.
Weil es ist unser Fundament. Und ich finde, das muss sich jedes Paar, vor allem jede Familie, wirklich vor Augen führen. Wenn die Beziehung nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts mehr. Also die gesamte Farm, alles, was wir uns hier aufgebaut haben, bedeutet dann nichts mehr in dem Moment, wenn die Beziehung nicht funktioniert. Das ist das Fundament von allem. Und deswegen, warum nicht das wirklich an die oberste Priorität setzen und zu sagen, ich gebe alles, ich gehe zum Therapeuten, ich gehe zum Coach und ich finde auch jede Beziehung, jedes Paar, was sich trennt, bevor es eine Paartherapie gemacht hat, das finde ich geht nicht. Wir haben eine Verantwortung als Eltern unserem Kind gegenüber, uns selbst als Paar gegenüber, als Liebespaar gegenüber, zu sagen, ich versuche alles, damit das funktioniert. Ja. Bin dann auch immer wieder geschockt, ja. Und ich finde aber, da möchte ich immer drauf zurückkommen, auf diesen Punkt, dass wir verstehen, dass Beziehung eines wirklich, das ist die Königsdisziplin dieses Lebens, also als Mensch, ist Beziehung zu meistern, vor allem Paarbeziehungen zu meistern. Ja, wie Prem Baba, unser Ex-Guru, immer gesagt hat, Life is school.
Moment, dein Ex-Guru.
Ja, mein Ex-Guru. Du warst auch mit im Satz sagen, aber also Life is school, Relationship is university. Ja, also wirklich Endgame, wenn du da mit dem Doktor rausgehst aus der Paarbeziehung. Ja, also wenn du das meisterst, das ist komplex, das ist schwierig. Warum trennen sich denn so viele? Wie du gesagt hast, alle, die heiraten wollen, sagen, ich will nur einmal heiraten. Alle wollen das. Ja, also wir gehen da alle rein mit der Idee, das ist es jetzt. Und warum klappt es denn so oft nicht? Und da einfach demütig zu sein und humble zu sein, zu sagen, hey, ich hole mir Unterstützung. Ich muss das nicht alleine können, weil das ist schwierig. Es treffen zwei Individuen aufeinander mit unterschiedlichen Geschichten, Traumata, Konditionierungen, Bedürfnissen und dann einfach wirklich zu sagen, und wir gehen immer wieder in Kommunikation und gucken, können wir einen gemeinsamen Weg finden. So, und das finde ich einfach nur schlau, das zu machen. Das ist einfach nur schlau.
Ja, es ist erstaunlich, was die Bequemlichkeit alles zu verantworten hat dann. Man macht es ja nicht, weil man zu bequem ist wahrscheinlich. Also, oder.
Ja, aber aus Angst einfach die Box der Pandora zu öffnen. Ja, also manche haben einfach Angst, dann da reinzugucken, und die Beziehung, besonders mit Kind, bringt das einfach alles nach oben, alles, was du dir vorher nicht angucken wolltest, und dann geht's eben in die Konfrontation.
Na gut, das ist auf jeden Fall das eine, das ist, glaube ich.
Also die Bereitschaft für Wachstum, für Therapie, ist eins unserer Geheimrezepte, oder?
Und wenn dir, sag ich jetzt mal, die wichtigsten, also alles, was ich bisher, wir haben ja noch nicht so viel gemacht, aber sonst bin ich auch interessiert, sag ich jetzt mal, an Kommunikation und was sind gute Fragen.
Wie
und
meinst
was
du, wir haben noch nicht so viel gemacht?
Nee, ich jetzt, es klingt jetzt so, als hätten wir die letzten Jahre nichts anderes gemacht als...
Ich mache die ganze Zeit Therapie und Coaching.
Du machst richtig viel. Ich rede ja von mir gerade.
Oh, ja.
Genau, ich könnte da vielleicht auch noch mehr machen und so.
Ja.
Aber ich, genau. Ja, also ganz wichtig ist, finde ich noch, das neue Punkt, genau, die Bedürfnisse des anderen zu kennen und natürlich die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und gerade in einer Situation wie, wir gehen ins Tiny House, und Portugal ist es nochmal wichtiger, seine Bedürfnisse zu kennen und die auch leben zu können. Manchmal, keine Ahnung, ich habe ein großes Freiheitsbedürfnis, du hast auch ein großes Freiheitsbedürfnis und wir sind auch bereit, uns gegenseitig zu unterstützen. Wenn ich weiß, für dich ist eine Panchakarma-Kur gerade wichtig oder eine Fortbildung für deinen Beruf in Griechenland und so, na klar, halte ich dann die Stellung mit unserem kleinen Kind zum Beispiel. Mhm. Und ist es wäre es einfacher, du wärst hier, ja, natürlich, aber ja, ich weiß, wie nähernd es ist, wie wichtig es für dich ist. Das Gleiche erfahre ich ja auch. Ich gehe auch weg, bin regelmäßig in München, mache meine Skitourensachen, wie jetzt gerade eben, und da habe ich halt auch das Gefühl, dass du mich da unterstützt und ich dich auch natürlich, weil wir wissen, wie wichtig das ist.
Also das sind eigentlich zwei Punkte. Einmal ist der eine Punkt gegenseitige Unterstützung, sozusagen in den Bereichen, die uns wichtig sind. Und das andere ist eigentlich, unsere Unabhängigkeit zu bewahren. Das finde ich ist ein eigener Punkt und den finde ich total wichtig zu benennen, gerade als Eltern.
Genau, die Eigenständigkeit, die Unabhängigkeit. Man kann natürlich immer sagen, ach, ist das schön, ich will die ganze Zeit mit meinem Sohn verbringen und so. Das ist ja auch richtig irgendwie, natürlich. Aber nicht ganz, weil es ja auch eine Phase im Leben. Also auch der Sohn wird irgendwann sein eigenes Leben starten und sich die Eigenständigkeit zwischendrin, ich spreche jetzt nur für mich, zu bewahren, ist super wichtig, weil bei mir verschieben sich auch immer wieder die Relationen. Und es ist auch gefährlich, es ist auch eine Art von Mindfuck, der da passiert. Boah, ich kriege die Krise, ich muss jetzt mal wieder raus, ich muss jetzt surfen gehen oder wingen gehen oder sowas. Und dann fahre ich los und ich weiß, du schränkst mich da nicht ein. Und es ist auch gut, es ist schlau von dir, mich da nicht einzuschränken.
Ich will ja auch nicht eingeschränkt werden.
Nee, hätte ich jemanden, der mich einschränkt, glaube ich, dann würde so ein, keine Ahnung, da würde irgendwas aktiviert werden, was gar nicht gut wäre für die Beziehung. Mhm. Das heißt, wir kennen uns so gut, dass wir das machen füreinander.
Und wir haben ähnliche, muss ich jetzt sagen, das ist ja ein Grundbedürfnis, Freiheit, also Autonomie. Wir haben ähnliches Autonomiebedürfnis, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Und aber was ich bei mir was Interessantes nochmal festgestellt, manchmal stellen sich so Wünsche ein, ich muss jetzt nochmal die Welt umsegeln oder sei es nur, ich will jetzt surfen gehen und dann wird dieses Thema total wichtig. Also bei mir zumindest. Und dann will ich das, dann setze ich es auch durch, dann mache ich es auf jeden Fall, ja, irgendwie. Dann setze ich auch alles hinten dran. Natürlich bin ich immer da für meinen Sohn, für dich und alles andere auch. Aber das ist mir dann ganz wichtig. Und wenn ich es aber dann mache, fällt mir dann manchmal auf, oh, voll geil jetzt zu surfen und zu wingen, ich bin dankbar, es ist richtig cool, aber dann verschieben sich die Relationen wieder in ein gesunderes Level, wo ich das, was ich eigentlich habe, was zurück ist auf der Farm mit der Familie, Bodhi, du, wieder eine andere Gewichtung bekommt. Ich bin total dankbar für das, was wir haben, aber manchmal verschiebt sich dann so und dann kommt so ein Ort, ich muss jetzt raus, ich muss wieder was Wildes machen, ich habe Abenteuerdefizit, es muss losgehen. Wenn ich es dann mache, relativiert sich's und das ist total gut, das immer wieder zu spüren. Deswegen, genau. Und vielleicht auch Bedürfnisse des anderen zu kennen, so dass man auch den anderen vielleicht, wenn er selber das gerade nicht so spürt, in eine Richtung bewegt, sagen, hey, komm, geh doch mal wieder raus oder so. Aber ich glaube, das ist bei uns beiden gar nicht so oft der Fall, weil du stehst auch für deine Bedürfnisse ein.
Ja, ja.
Genau.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist, glaube ich, gut, dass wir uns so, also ich treffe mit meinen Freundinnen bewusste Girls-Time, Me-Time. Das ist mir schon sehr wichtig und immer wieder mich selber zu spüren, auf die Yogamatte zu gehen und dann, um dann immer wieder eben in die Gemeinsamkeit, ins Wir zu gehen, also vom Ich zum Wir dann auch immer wieder zu kommen. Und ich glaube, dass es sehr gesund ist, sich erstmal selber zu spüren, bevor man, sag ich mal, in diese, auch in so eine Symbiose kommt, ne, mit dem Kind oder mit der Familie auch. Ja, ich glaube, es ist auch einer unserer Erfolgsrezepte. Und den anderen Punkt hast du schon gesagt, sich gegenseitig zu unterstützen in den Träumen. Und als letzten Punkt vielleicht auch nochmal, ein Punkt, den wir noch haben, der bestimmt auch, dazu beiträgt, dass es so gut klappt, ist, dass wir einfach sehr viel Zeit haben, einen großen Luxus haben, das Setup meiner Selbstständigkeit, deiner Selbstständigkeit. Wir haben sehr viel Zeit für die Familie. Also wer kann denn morgens zwei Stunden unter der Woche frühstücken mit dem Kind, also rumdudeln? Mhm. Also dieses, also wir haben einfach sehr, sehr viel Zeit. So, da ist wenig Druck und Stress dahinter. Mhm. Klar gibt es auch diese Druckphasen, ne? Wenn irgendwie bei mir ein Projekt ist oder so, oder du bist wieder in Deutschland, ich bin halt hier alleine mit Woli die Stellung. Das passiert ja auch alle 4, 6 Wochen. Das sind auch immer wieder herausfordernde Momente, ne? Also die gibt's natürlich. Und gleichzeitig haben wir aber so generell recht viel Zeit, würde ich sagen. Und das kreiert natürlich auch eine rechte Entspannung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja letztens gesagt, wären wir da unter Druck. Ja. Und ich hätte hier diesen normalen Job, 9-5, Corporate 9-5, ich muss weg, es ist stressige Projekte, ich habe einen Chef, der Druck macht vielleicht, muss ich anrufen, ich komme heute erst so um 11 nach Hause und so, dann wäre es ein anderes Game, auf jeden Fall. Dann weiß ich nicht, wo wir stehen würden, ja, muss man ehrlicherweise sagen.
Absolut.
Genau, okay. Und ansonsten finde ich auch als letzten Punkt noch, grundsätzlich dem anderen wohlwollend und wohlgesonnen gegenüberzustehen. Das klingt so komisch. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren oder so war ich auf einer Hochzeit, da hat der Vater der Braut gesagt, ja, Wohlwollen wünsche denen. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ja so daneben. Das ist ja überhaupt nicht knisternd und Romantik und so. Das klingt so alt, irgendwie so, ja, klingt nicht nach aufregender Beziehung. Aber ich weiß total, was er damit meint. Das ist ein ganz wichtiger Baustein in der Beziehung, einfach das Beste für den anderen zu wollen.
Ja.
Und sich einfach auch da auch zu orientieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, es ist auch ein Punkt.
Ich glaube, es ist auch die Basis von, ich glaube, es ist ja ein wichtiger Punkt, ist, eigentlich, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ist tiefe Freundschaft und Loyalität. Eigentlich auch als Basis einer langfristig glücklichen Beziehung. Also ein tiefes Vertrauensverhältnis, so wirklich für den anderen zu caren, also selbst auch wenn du in Deutschland bist und ich bin hier, wir haben irgendwie ständig Kontakt, wir tauschen uns aus, aber auch, ne, also nicht nur als Paar, sondern auch auf einer freundschaftlichen Ebene, wo uns das wichtig ist, was denkt der andere darüber, als Sparringspartner, also wir haben ja, also einfach so diese, eine freundschaftliche Basis, eine wohlwollende Basis, ne, das glaube ich ist sehr, sehr wichtig, für den anderen zu caren, unabhängig davon, was ich jetzt davon habe oder, also,
ja,
dass es dem anderen wirklich gut geht. Genau, und als letzte Frage hier, was glaubst du, worin können wir besser werden?
Ach, hast du die selber gestellt, die Frage?
Die steht hier, worin können wir besser werden?
Also wir können auf jeden Fall besser werden, wahrscheinlich noch in diesem Alltag und so, noch mehr Dates für uns zu machen, wirklich zu sagen, du weißt ja, ich bin da nie so der Freund, weil ich sage, das ist so irgendwie unspontan und so geplant. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich auch, also manchmal geht's halt nicht anders.
Ja.
Da muss man einfach umschalten, vorausplanen, Babysitter organisieren und sagen, Donnerstagabend ist unsere Time, dann haben wir unser Date. Da geht's nicht darum, jetzt immer den wildesten Sex zu haben. Das kann alles sein, es kann was Romantisches am Strand sein, whatever. Also von bis einfach Zeit für uns, wo wir wissen,
das
ist unsere Zeit.
Und das ganz weit oben auf die Prioritätenliste schreiben.
Das stimmt, ja, das fällt bei mir manchmal durch alles andere, aber
regelmäßige Dates als Eltern, als Paar, finde ich unglaublich wichtig.
Worin können wir besser werden?
Ja, darin können wir besser werden.
Ja.
Genau, also das wirklich. Und erster Schritt ist jetzt erstmal eine gute Babysitterin finden. Unsere Babysitterin ist jetzt wieder auf Bali leider. Hauen immer alle nach Bali ab und zu ab, irgendwie.
Ja.
Genau, das können wir auf jeden Fall noch mehr priorisieren. Ne?
Ja.
Würde ich auch allen anderen empfehlen, das zu priorisieren übrigens.
So oft wie möglich.
Ja, genau. Okay, wir kommen langsam zum Ende dieses wundervollen zweiten Teils unseres Podcasts. Ich hoffe sehr, es hat euch Freude gemacht, hier zuzuhören. Hast du noch eine gute Frage zum Abschluss? So eine kurze, so eine knackige.
Wow.
Hau mal einen raus.
Eine gute Frage.
Komm, du hörst doch so viele Podcasts. Hau mal so eine knackige hinten raus.
Die sich jetzt auf unser Thema von heute bezieht, meinst du?
Ja, oder so einfach so zum Abrunden.
Ich frage dich jetzt einfach, was ganz abgedroschen ist.
Ja.
Also was sich auch bezieht auf unser Leben hier.
Ja.
Und auf die nächsten Jahre. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Ja, weil letztendlich, wir sind ausgewandert, weil wir irgendwie eine Vorstellung hatten, was zu haben. Und mit glücklich meine ich jetzt nicht das abgedroschene glücklich, sondern einfach die Zusammenfassung von erfüllendes Leben und so weiter.
Also ich glaube, ich möchte es gerne erfahren, wie es ist, in Portugal zu leben mit einem Nest, also mit einem richtigen Zuhause, wo alles an Ort und Stelle ist, wo es kein Chaos ist, wo nicht irgendwelche Sachen in Rattenlöchern sind und angefressen werden und einfach in unserem wunderschönen Haus zu wohnen und zu fühlen, wie fühlt sich das dann an, hier zu sein. Das möchte ich gerne erleben. Und Love Dates. Ich glaube, dann wäre ich glücklich, wenn wir ab und zu ein Love Date hätten. Yes, yes.
And that's it?
Ja, und ich glaube, die Freunde, die ich jetzt da habe, natürlich auch Freunde, ja, auf jeden Fall. Zeit für Freunde, öfter am Strand sein. Ich habe auch viel gearbeitet die letzten Jahre und öfter am Strand sein mit den Kindern, Kindern in Mehrzahl gesprochen. Unser zweites zukünftiges Wunschbaby, was hoffentlich bald zu uns kommt. Ich glaube, dann bin ich ziemlich glücklich.
Und nochmal eine Frage auf Portugal bezogen. Mhm. In welchen Momenten hier in Algesur fühlst du dich richtig gut? Und was macht dich wirklich richtig glücklich? Welche Momente sind das nochmal genauer?
Glücklich.
So Momente als Beispiel.
So Momente als Beispiel. Ich glaube, das sind so kleine Momente, ne? Wenn ich hier irgendwie so gestern, irgendwie zum Beach fahre, zum Sunset, da geht die Sonne unter, die Farbe des Cocktails im Sonnenlicht. Herrlich. Also schön, denke ich so, schön. Geile Oliven so gegessen. Gutes Gespräch gehabt mit Christine. Also das war schön. Also einfach ein schöner Moment. Oder ja, der erste Toe-Dip mit den Füßen, gestern reines Wasser. Das sind schöne Momente. Ja, einfach so Alltagsmomente in der Natur häufig auch. Und dann natürlich auch so, sag ich mal, Momente unabhängig von Algesur, unabhängig von Portugal, wo morgens kommt das Männchen mit dem Schlafi hier raus, geschnufft irgendwie. So süß, also so mal ein Küsschen und Schnuffelbär, also so Alltagsmomente, die einfach schön sind. Und es ist jetzt auch schön, gleich ihn vom Kindergarten abzuholen, dann freue ich mich schon, werde ich erstmal eine schöne Sprachnachricht abhören oder Sprachnachricht reinsprechen. Oder
auf dem Weg dorthin.
Auf dem Weg dorthin. oder ein schönes Lied hören, einen schönen Song. Mhm. Habe ich gestern gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt, My Girl 2. Der erste war mit Macaulay Culkin, der von Kevin Allein zu Hause. Der zweite, eben, ich weiß nicht, wie die Frau Schauspielerin heißt, Anna irgendwas. War einer meiner absoluten Jugendlieblingsfilme. Und der Soundtrack von My Girl 2 ist so ein Roadtrip-Soundtrack. Der ist richtig gut. Mhm. Den habe ich gestern gehört.
Und hast du dich frei gefühlt?
Habe ich mich frei gefühlt. War gut. Ja, also ich mag auch Autofahren in Portugal tatsächlich. Ja. Also zwar nervt es mich, dass ich nirgendwo hin laufen kann und kein Fahrrad fahre, aber ich habe ja jetzt ein E-Bike von dir zum Geburtstag bekommen. Das heißt, dieses Jahr werde ich Fahrrad fahren.
Ja.
Also genau, so, das kommt noch dazu. Ich wäre glücklich, wenn ich mich ein bisschen mehr bewegen würde.
Und ich wollte heute, habe ich gesagt, weißt du was, wir machen heute eine Fahrradtour, wir machen Picknick am Strand, irgendwo fahren wir irgendwo
hin. Und was habe ich gesagt?
Wir machen einen Podcast.
Richtig. Ihr Lieben, ich habe unser Love Date geopfert für diesen Podcast. Ich hoffe, ich kriege Credits von euch dafür. Also es war jetzt unser Date, dieser Podcast, kann man sagen. Jetzt sag du doch mal, was würde dich denn so richtig glücklich machen? Also hier, was müsste passieren? War das die Frage? Was müsste passieren, damit du noch so richtig glücklich bist, oder?
Nee, in welchen Momenten?
In welchen Momenten? Nee, ja. Aber du hattest am Anfang noch eine andere Frage.
Ja, eher sowas, was brauchst du, um glücklich zu
sein? Ja,
ja.
Was fehlt noch sozusagen, oder?
Also was fehlt?
Ja, in dem Haus wohnen wäre auch gut, oder?
Also ich sag mal, das Thema ist ja nochmal eine andere Frage, was brauche ich, um glücklich zu sein oder was fehlt?
Ja.
Was fehlt, hast du gerade gefragt. Was fehlt, sind tatsächlich ein bisschen so die freundschaftlichen Verbindungen. Da bin ich eher noch in dem Modus von, wir gehen wingen und so halt irgendwie aktivitätsgesteuert. Das wäre noch schön, wenn sich da noch mehr entwickelt, auf jeden Fall. Aber sonst, zum Beispiel, in welchem Moment bin ich glücklich? Also gestern hier hatte ich den ganzen Tag mit Bodhi auf der Farm und da sind wir an alle möglichen Ecken gegangen. Dann haben wir zusammen so einen Pumptrack gebaut mit einem Bagger für sein Fahrrad und da können wir dann auch Freunde einladen und bauen mit denen dann weiter und das hat ihm so viel Spaß gemacht. Dann haben wir uns hingesetzt, haben zusammen gesnackt und nebenan waren die Bienen und da hat er gleich gesagt, ohne dass ich drauf, schau mal Papi, unsere Bienen sind zurück, die sind jetzt alle wieder da und die sammeln jetzt hier den und so. Und da habe ich mich richtig glücklich gefühlt. Ja. Da war auch, also es war echt pures Glück. Einfach so auf diesem Land, in dem Kontext hier, diese Vielfalt, die wir auch haben jetzt hier in unserem Leben, die Freiheit, die Wildheit oder wenn ich an die Strände fahre und dann aufs Meer schaue und wir vielleicht wingen gehen oder sowas, dann bin ich glücklich, ja. Und auch wenn ich Klavier spiele, auch dann, aber das kann man natürlich überall, ja. Genau, und so starten wir jetzt rein in unser fünftes Jahr, würde ich sagen.
Wow.
Bin gespannt.
Oh, happy welcome day in Portugal. Heute ist nämlich der 23.02.2026, das ist unser Ankunftsdatum.
Genau. Und vielleicht machen wir den nächsten Podcast.
Sollten wir mal drauf anstoßen eigentlich.
Machen wir auch noch.
Tag.
Vielleicht machen wir die nächste Folge, wenn nichts dazwischen kommt, genau in einem Jahr.
Genau, an diesem Tag. Das wäre eigentlich schön, oder? So als Ritual.
Unser Fünfjähriges. Genau. Und vielleicht wohnen wir ja schon in diesem Haus. Das wäre wirklich nochmal so.
Gott, bitte, bitte. Noch in diesem Jahr.
Ja. Genau. Und Bin total gespannt, wie wir uns dann fühlen, weil es ja nochmal eine große Veränderung, die so bevorsteht.
Okay, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas zum Abschluss sagen? Wir hoffen, es war nicht zu langweilig.
Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, Leute. Ich hatte vorher nochmal die Frage an dich gestellt, auch so, was sind denn nochmal so Fragen, die uns selber so beschäftigen? Mhm. Also wenn ich jetzt einen Podcast hören würde von Leuten, die ausgewandert sind, was interessiert mich denn eigentlich? Mhm. Und da kommen natürlich auch nochmal ganz viele spannende Fragen, finde ich. Und da hast du aber noch gemeint, da könnte man ja eine eigene Folge draus machen, weil das ist dann auch zu lang für heute und so.
Was gehört zum Auswandern
was
dazu?
Was sollte man berücksichtigen? Welche Gedanken sollte man sich machen?
So Auswandern an sich. Was würden wir den Leuten mitgeben? Da haben wir gesagt, machen wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge für euch.
Könnten wir vielleicht noch machen, ja.
Genau, also wenn ihr plant auszuwandern, dann haben wir gesagt, wir machen nochmal eine Podcast-Folge mit unseren Best-of-Tipps. Ne?
Aus unserer Sicht zumindest, ja.
Ja, aus unserer Erfahrung.
Und vielleicht haben wir auch vielleicht haben wir auch manchmal ein bisschen zu viel nachgedacht. Und zu viel rational und abgewegt und nicht aus der Motivation von the grass is greener on the other side, das ist mir eigentlich egal. Also ich weiß, es gibt nicht den perfekten Platz, aber ich war immer so ein bisschen verblüfft, wenn ich Leute gefragt habe, ihr seid jetzt angekommen, wie lange seid ihr schon hier? 2 Jahre, wie geht's euch hier? Hey, amazing, it's great, it's, you know, the best place. Und dann die Hälfte davon ein halbes Jahr schon nicht mehr da waren. Mhm. Und da finde ich es eigentlich doch ganz gut, dass wir in der Phase, wo man zumindest entscheiden kann, sich auch die Fragen stellt.
Ja,
aber ich war teilweise auch schon genervt von mir selber und von uns.
Diese Zweifelei
die ganze Zeit.
Jetzt haben wir diesen Podcast übrigens nicht gemacht, ihr Lieben. Ja, es wurde wenig gejammert und gezweifelt.
Ja, und ich bin eigentlich kein Zweifler, weißt du?
Nee, ich auch nicht.
Und dann könnte man sagen, ist ein schlechtes Zeichen und so. Mhm. Aber ja, vielleicht ist es einfach durchs Grobe zu den Sternen.
Sehr schön, das lassen wir immer so stehen, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure kostbare Lebenszeit, die ihr hier mit uns verbracht habt. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, inspiriert hat, dann schickt sie doch gerne weiter an Freunde und Familie. Wenn du diesen Podcast generell gerne hörst, dann freue ich mich auch sehr über eine positive Bewertung von dir bei Spotify. Ist das mittlerweile möglich. Da könnt ihr übrigens auch Kommentare schreiben unter die Folge. Die lese ich mir übrigens durch und kommentiere die auch wieder. Also falls du mir was hier unter die Folge schreiben möchtest, freue ich mich total von dir zu lesen. Oder im Apple Store, das heißt mittlerweile anders. Wie heißt das jetzt?
Apple Podcasts.
Apple Podcasts heißt das mittlerweile, nicht mehr Apple iTunes. Sagt
einfach nur Podcasts.
Einfach nur Apple Podcasts. Genau, da könnt ihr es auch bewerten. Freue ich mich auch sehr drüber, wenn ihr meine Arbeit hier unterstützt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, unser Love Date mit mir heute so zu verbringen.
Herrlich.
Es war sehr romantisch. Ja. Also mach's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder eine der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.